BR Heimat. Habe die Ehre.
Sie hören BR Heimat, habe die Ehre, heute aus dem Studio am Würzburger Hauptbahnhof. Mein Name ist Jochen Wopser. Ja, mein Gast an diesem letzten Tag im Mai ist 31 Jahre jung, ist hervorragend ausgebildet und ist Frührentnerin. Katharina Herr heißt sie. Sie leidet am sogenannten Chronic Fatigue Syndrome. Ja, und dieses chronische Erschöpfungs- und Müdigkeitssyndrom, das hat ihr Leben komplett durcheinandergewirbelt, streckenweise auch zum Stillstand gebracht. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass sie bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen, Katharina Herr.
Hi Jochen, freut mich, dass ich da bin.
Ja, man merkt schon, wir kennen uns eine Weile, wir duzen uns und wir bleiben natürlich auch beim Du. Wir waren mal Kollegen hier beim Bayerischen Rundfunk in Würzburg. Du warst selbst Radiojournalistin und dieses Studio, in dem wir jetzt gerade sitzen, das war auch dein Arbeitsplatz jeden Tag. Weißt du noch, wann war es das letzte Mal, dass du hier in ein Mikrofon reingesprochen hast?
Das war jetzt vor über 4 Jahren, ja, im Februar. Und das war witzigerweise wirklich genau das Studio, jetzt wo wir heute hier sitzen. Mhm. Und ich merke auch, das ist wirklich ein bisschen komisch für mich, jetzt wieder hier zu sein. Da, wo ich wirklich meinen letzten Radiobeitrag produziert habe. Damals über die Fastnacht in Franken war das.
Ah, ja. Ja. Genau. Vor 4 Jahren, wie fühlt sich das an, wieder hier zu sein?
Ja, komisch. Gemischte Gefühle. Mhm. Also vor allem, dass ich jetzt in der interviewten Position bin und nicht die Fragen stellt. Das ist für mich durchaus gewöhnungsbedürftig und ich merke auch, ich bin auch ein bisschen nervös. Da kommen auch viele Erinnerungen einfach hoch, wenn man hier ist, wenn man die Kollegen wieder trifft.
Ja. Ja, wir werden ja deine Erkrankung, die dich sozusagen aus dem Berufsleben rausgekegelt hat, wenn man so will, im Lauf der Sendung näher kennenlernen. Ja. Man kann vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass dir dein Körper wegen dieses chronischen Erschöpfungs- und Müdigkeitssyndroms große Schwierigkeiten macht bei Belastungen, oft auch bei den Kleinsten. Jetzt haben wir ja nicht mehr ganz 2 Stunden vor uns durch die technische Panne bedingt, aber gut 1,5 Stunden Live-Sendung. Du sollst von dir erzählen. Wie geht's dir damit?
Ja, ist schon natürlich eine große Anstrengung für mich. Also vor allem konzentrationstechnisch, glaube ich, könnte es dann schwierig werden für mich. Kann dann sein, dass ich vielleicht schneller rede, als mein Kopf hinterherkommt oder dass ich auch Wortfindungsstörungen habe. Mhm. Vielleicht auch Kopfweh vom Konzentrieren einfach. Das ist durchaus anstrengend, über so einen langen Zeitraum einfach konzentriert zu bleiben.
Das gehört zum Krankheitsbild dazu. Ja. Wir werden das auch immer wieder zum Thema machen. Und wenn du eine Pause brauchst, dann spielen wir ein bisschen Musik. Hast du dich denn irgendwie besonders vorbereitet, um die Sendung heute durchzustehen?
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe schon geguckt, dass ich die Tage jetzt davor weniger mache, dass ich sozusagen ein bisschen Akku spare. Ja, also ich vergleiche Akku, genau. Mhm. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, die Krankheit, wie mit einem kaputten Handy-Akku, okay, der nur noch so auf 10-30% lädt. Ja, also du kannst schlafen, so viel du willst. Du bist morgens im Stromsparmodus.
Also das Schlafen ist quasi das Laden.
Genau, das ist Laden sozusagen. Mhm. Und du musst halt gucken, dass du mit einer ganz begrenzten Energie über den Tag kommst. Und wenn du schon ein bisschen zu viel machst, und das kann wirklich schon ein Einkauf sein, das kann kochend sein oder auch ein anstrengendes Gespräch, bei Schwerstbetroffenen reicht wirklich auch schon das Aufsetzen im Bett, dann verschlechtert sich die Erkrankung und dann treten, sage ich mal, grippeartige Symptome auf und die Krankheit verschlechtert sich für die nächsten Tage, Wochen oder auch Monate.
Hm. Ja. Red mal über deine Geschichte. Es gibt ja immer wieder Einschnitte im Leben, die so eine Biografie teilen. Da gibt es ein Leben davor, eins danach. Das kann die Geburt eines Kindes sein, sehr schönes Ereignis, ein Umzug, eine Begegnung, die man macht, die die Weichenstellungen verändert. Oder es kann eben auch eine Krankheit sein. Inwiefern trifft das auf dich zu? Teilst du dein Leben auch in ein Leben vor und eins nach der Erkrankung?
Ja, auf jeden Fall. Hm. Also durch die Krankheit hat sich mein Leben einfach komplett und schlagartig verändert. Ja, also wenn man sieht davor, ich war wirklich, ich sag immer, wo Action war, war ich. Ja, ich war als Radioreporterin unterwegs. Ich habe total viel Sport gemacht, mein ganzes Leben lang schon. Ich habe früher Rhönrad geturnt, ich habe Fußball gespielt, ich war im Fitnessstudio, war viel mit Freunden unterwegs. Und dann gab es halt diesen einen Tag, 22. Februar 2015, wo ich einen Infekt bekomme. Und ab da war einfach alles anders.
Ja, red mal über diesen Tag oder vielleicht noch mal kurz über die Kathi davor. Ja. Ich meine, du bist für mich immer noch die Kathi. Ja? Wir kennen uns etliche Jahre und als du hier so aufgekreuzt bist als junge Mitarbeiterin im BR-Studio Würzburg, da war ziemlich schnell klar, die hat was drauf, die hat auch einiges vor, die hat Feuer im Hintern, wenn ich das mal so sagen darf, die hat Energie. Du hast schon gesagt, wo Action war, war ich. Ja. Was hattest du für Träume, für Pläne? Du warst ja gerade so am Durchstarten beruflich.
Ja, also beim BR, Gott, da gab es so viel zu entdecken. Ich habe ja als Reporterin gearbeitet, ich war Onlinerin. Dann ging es auch los. Also ich wurde auch nach München dann mal eingeladen. War eigentlich geplant, dass ich dort auch mal ein paar Schichten mache, dort die Redaktionen kennenlernen. Hier auch so ein bisschen als Co-Pilot, nennt man ja sozusagen die rechte Hand des Moderators, so ein bisschen Sendevorbereitungen auch mache. Also ja, da gab es noch unheimlich viel zu entdecken und ich hatte auch unheimlich Bock drauf. Habe nebenbei auch ein bisschen als Sprecherin gearbeitet. Also ja, da war einfach gefühlt, gab es da noch einfach viel zu erobern, zu erleben, ja.
Ja, und dann kam dieser Tag. Du hast eine Internetseite, über die werden wir später noch ausführlich sprechen. Und auf der habe ich gelesen, ich zitiere jetzt mal, der 22. Februar 2015, der hat mein Leben für immer verändert.
Ja.
Was ist an diesem Tag passiert?
Also an dem Tag war ich morgens noch beim Fußballtraining. Stand auf dem Fußballplatz.
Die sportliche Kathi.
Genau, die sportliche Kathi. Und habe das schon gemerkt, irgendwie, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, so ein bisschen Halskratzen, bahnt sich eine Erkältung an. Kam dann auch, denkt man sich natürlich erstmal nichts bei. Und habe mich am nächsten Tag ja dann auch krank gemeldet, bin ich in die Redaktion gekommen. Habe halt gedacht, gut, warte jetzt mal eine Woche und dann ist es wieder durch. Mhm. Problem war, es ging einfach nicht weg. Also es wurde nicht besser, ganz im Gegenteil. Mit jeder Woche ging es mir schlechter. Es sind immer mehr Symptome aufgetreten. Ich hatte krasse Schmerzen, wirklich Muskelschmerzen, Kopfschmerzen. Ich war ganz geräusch- und lichtempfindlich, hatte Herzrasen, habe auch verschwommen gesehen auf einmal. Ich konnte Gegenstände nicht mehr fixieren. Habe Tinnitus gehabt, Schlafstörungen. Also es war eine ganze Palette wirklich an Symptomen und vor allem wirklich eine echt krasse, krasse Erschöpfung nach kleinsten Tätigkeiten. Wie zum Beispiel, ja, wenn ich versucht habe, irgendwie zu kochen oder zu staubsaugen, musste ich mich hinlegen, konnte ich gar nichts mehr machen. Es war wirklich wie, als wäre man gelähmt. Also es war wirklich todkrank, auch vom Gefühl her, wirklich ein Krankheitsgefühl, wie ich es zuvor noch nie erlebt hatte.
Hm. Ja. Wenn man sich eine heftige Erkältung, eine Grippe einfängt, dann ist man ja erstmal ausgenockt.
Ja.
Die Symptome kennt man ja, man hat ja mal eine Grippe gehabt und weiß auch, die gehören irgendwie dazu, Begleiterscheinung der Krankheit. Ab welchem Punkt hast du dann gemerkt, Mensch, hier ist irgendwas anders als sonst, da läuft irgendwas aus dem Ruder. Wie lange hat es gebraucht?
Ich würde fast sagen, so ab der zweiten, dritten Woche, weil ich da einfach ganz komische Symptome dazu bekommen habe, die ich noch nie hatte, die auch absolut nicht typisch waren für eine Erkältung. Also wie gesagt, vor allem diese krassen Muskelschmerzen, auch Herzprobleme. Und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt hier überhaupt nicht in meinem Körper. Ich konnte auch am Anfang noch zu meiner Hausärztin laufen, die wirklich ums Eck bei mir ihre Praxis hat. Und nach 3 Wochen konnte ich das überhaupt nicht mehr. Ich konnte zum Teil wirklich gar nichts mehr. Ich kam kaum noch zur Toilette. Ich hatte Schwierigkeiten, zum Teil zu essen, wirklich die Gabel zu halten, weil ich zu schwach dafür war. Und spätestens da wirklich habe ich gemerkt, okay, irgendwas passt hier so überhaupt nicht.
MECFS, das ist wohl der gebräuchlichste Name für diese Krankheit. Katharina, eben haben wir gehört, wie das angefangen hat bei dir. Im Februar war das.
Ja.
Vor 4 Jahren. Eigentlich ganz harmlos ging es los nach dem Sport mit Grippesymptomen, aber die sind eben nicht abgeklungen, sondern geblieben. Wie ging es dann weiter in dieser ersten Zeit der Erkrankung? War das so ein Auf und Ab, eine Berg- und Talfahrt oder ging es dir zwischendurch mal besser, dann wieder schlechter? Wie ist das abgelaufen?
Ja, also ich hatte einen schwankenden Verlauf. Also es gab durchaus, also innerhalb der Tage zum Beispiel gab es Phasen, da habe ich mich echt besser gefühlt. Dann dachte ich, ja, jetzt wird es besser. Konnte aber sein, dass ich 2 Stunden später dann schon wieder auf einmal Ohrenschmerzen bekommen habe und wieder total flach lag. Also das war auch so alles andere als typisch wie für eine Erkältung oder eine Grippe, ja, wo man sagt, okay, das ist am Anfang stark und dann schwächt sich das nach einer Zeit ab und es wird immer besser. Mhm. Und hier war es wirklich, es wurde mal besser und dann war auf einmal wieder, konnte ich kaum, sag ich mal, den Teller in die Spülmaschine räumen.
Das hört sich fast unglaublich an.
Ja.
Also kannst du noch ein paar von so Schlüsselerlebnissen beschreiben, dass man mal eine Vorstellung bekommt, wie sehr dein Alltag da beeinträchtigt war? Teller in die Spülmaschine räumen, das ist ein Handgriff.
Ja.
Ja.
Normal schon, ja.
Teller vom Küchentisch, ab in die Maschine, fertig. Was ging plötzlich nicht mehr?
Ja, viel. Also vor allem auch Stehen, längeres Stehen hat mir unheimlich Probleme gemacht. Jetzt weiß ich einfach, das nennt sich orthostatische Intoleranzen. Mhm. Das heißt, der Körper hat Probleme einfach, wenn er ja in der aufrechten Haltung den Kreislauf anzupassen. Ja, tritt Schwindel auf, Übelkeit, das Blut sackt eben in die Beine und wird nicht wie normal wieder hochgepumpt. Und das macht riesengroße Probleme, das wusste ich damals nicht. Aber es ist schon wirklich ja, einfache Tätigkeiten im Stehen, wie zum Beispiel auch mir was zu essen zu machen, wurden auf einmal zu einer riesen Herausforderung. Aber dann auch schon morgens überhaupt aufzustehen, meinen Kopf vom Kissen zu heben. Es gibt Nächte, da erinnere ich mich dran, ich wollte mich umdrehen im Bett und ich habe es einfach nicht geschafft, weil ich so schwach war, weil da wirklich kein Funken Energie mehr in meinem Körper war, wirklich. Und auch Zähne putzen zum Beispiel, allein den Arm zu heben. Ich muss Pausen einlegen während des Zähneputzens, weil ich es nicht geschafft habe, die am Stück zu putzen oder auch mir die Haare zu machen. Allein die Arme hochzunehmen, war an manchen Tagen kaum möglich. Ja.
Geregelt zu arbeiten ist natürlich vielleicht dreimal oder viermal oder fünfmal nicht möglich. Du warst hier beim BR-Radio-Journalistin in der Redaktion, in der ich ja damals auch war. Ist damals so nach und nach aufgefallen, irgendwie, ja, die Kathi, die kommt gar nicht mal wieder, die ist immer länger weg. Jetzt sind schon 3 Wochen, jetzt sind schon 4 Wochen. Keiner konnte sich so richtig erklären, was ist denn da los, warum eigentlich? Ich meine, wir hatten auch Kontakt, aber offenbar, es gab ja auch bei dir eine große Ratlosigkeit. Wie groß war diese Ratlosigkeit?
Ja, extrem groß einfach. Also am Anfang war es wirklich noch, habe ich immer gedacht, noch 2, 3 Tage, dann bin ich wieder fit, dann komme ich wieder auf die Arbeit. Mhm. Und ja, wir haben bei der Hausärztin, wir haben dann viel Laborwerte gemacht, die waren aber alle in Ordnung. Dann, als es mir so schlecht ging, nach 4 Wochen, hatte ich Verdacht auf Herzmuskelentzündung, bin beim Kardiologen gelandet. Auch da war dann aber alles okay. Da sagte, der Ruhepuls ist viel zu hoch, aber ansonsten ist nichts zu finden. Also im Prinzip fing es dann an, ich wurde von Arzt zu Arzt zu Arzt geschickt. Und ja, ich habe immer gehofft, irgendjemand findet jetzt mal was und gibt mir mal eine Erklärung für das, was da abläuft. Problem war wirklich, die Werte kamen zurück, es hieß alles in Ordnung, es war nichts zu finden, einfach mit den normalen Untersuchungen.
Also eine Art Ärzte-Odyssee, die da so begonnen hat, wollte ich gerade sagen. Also wenn ich mich krank fühle, dann gehe ich zum Arzt, ich habe einen Bänderriss, gehe zum Orthopäden, Zähne tun weh, gehe zum Zahnarzt, ich sehe schlecht, gehe zum Augenarzt. Was waren deine ersten Wege dann? Hausarzt.
Ja, Hausarzt natürlich. Mhm. Da viel durchgemacht und dann, wie gesagt, die Fachärzte, dann Kardiologe, Neurologe, Nuklearmedizin. Also es wurde auch geguckt, ob mit der Lunge alles in Ordnung ist. Es wurde die Schilddrüse untersucht. Es wurden ja verschiedenste Krankheiten dann auch ausgeschlossen, auch Borreliose, HIV, also alles, was auch irgendwie mit Fatigue zusammenhängen könnte. Oder
also Fatigue muss man noch kurz erklären, ja. So eine ganz, ganz krasse Müdigkeit. Oder?
Ja, es ist wirklich, man muss sagen, eine krankhafte Erschöpfung und Müdigkeit. Ich würde auch fast eher sagen, wirklich Schwäche. Es ist wie ja am ehesten vergleichbar mit einer schweren Grippe, wenn man es kennt, wenn man einfach zu schwach zu allem ist. Also es ist wirklich krankhaft. Es ist nicht diese Müdigkeit und Erschöpfung, die wir die jetzt Gesunde kennen nach einem Arbeitstag von, sage ich jetzt mal, 10, 12 Stunden, wo man ein bisschen müde und erschöpft ist. Das ist wirklich ja, eine ganz andere Dimension einfach. Mhm. Und es taucht aber eben auch bei vielen anderen Erkrankungen auf, zum Beispiel bei Krebs, bei MS oder auch bei Schilddrüsenerkrankungen kennt man das ja auch, dass da viele sich müde und erschöpft fühlen. Und das wurde dann eben nach und nach alles abgeklappert.
Was eben das Ganze dann auch schwierig macht von der Diagnose her. Was hast du für Empfehlungen, für Diagnosen bekommen von Ärzten? Was hast du da zu hören bekommen? Was gab es für Tipps für große Ratlosigkeit auch bei Ärzten? Oder
hat extrem große Ratlosigkeit. Also die Ärzte am Anfang haben mir auch schon geglaubt, dass ich körperlich krank bin, weil man hat es mir auch angesehen. Ich hatte auch zum Teil Schwierigkeiten, wirklich zu sprechen oder auch beim Arzt wirklich zu sitzen. Da lag ich schon manchmal fast auf dem Tisch mit dem Kopf, weil ich einfach nicht mehr halten konnte. Es war damals so eine krasse Grippesaison und da waren viele, die längerfristig krank waren und da wurde es am Anfang damit erklärt, so ja, die Infekte sind dieses Jahr einfach ein bisschen krasser als sonst. Das dauert jetzt, es kann vielleicht auch mal 5, 6 Wochen dauern, dann wird es wieder besser. Ja, und es wurde halt aber leider auch nicht besser. Und dann gab es, wie gesagt, Verdacht auf Herzmuskelentzündungen und verschiedenste, ja, mögliche Diagnosen, wie auch irgendwie eine Virusinfektion. Pfeifersches Drüsenfieber hat man dann geschaut.
Die ganze Palette. Geht man dann da
auch? Die ganze Palette durch, wirklich, ja.
Geht man da auch ins Internet? Ich meine, ich kenne das von mir, irgendwas zwickt und juckt und dann schaust halt ins Netz und dann fängt das Gedankenkarussell so richtig an zu kreisen. Wie war das bei dir?
Ja, habe ich wirklich gemacht, weil ich dann wirklich auch verzweifelt war. Na, also man hofft immer, der Arzt sagt dir jetzt, was los ist und dann wird man irgendwie wieder nach Hause geschickt und man merkt ja, also so kann es ja nicht weitergehen. Und dann habe ich das gemacht, was eigentlich ja, was man was heißt, was man nicht machen sollte, aber ich habe gegoogelt und ich bin dann auch ziemlich früh auf diese Erkrankung gestoßen und habe mich da sehr wieder drin gefunden einfach.
Die wir nochmal nennen an dieser Stelle.
Ja, das Chronic Fatigue Syndrom.
Also,
oder auch, es gibt auch die Bezeichnung myalgische Enzephalomyelitis.
Ups, nochmal.
Myalgische Enzephalomyelitis.
Ich probiere es auch, Moment. Myalgische Enzephalomyelitis.
Genau. Mhm. Das ist eigentlich auch die bevorzugte Bezeichnung von Betroffenen.
Warum?
Weil.
Was haben die Leute gegen Chronic Fatigue Syndrome oder chronisches Erschöpfungs- und Müdigkeitssyndrom, wenn man es mal übersetzt?
Ja, ist problematisch, weil es eine gewisse Stigmatisierung einfach mitbringt. Also ME ist seit 50 Jahren von der WHO als neurologische Erkrankung klassifiziert und auch so beschrieben, myalgische Enzephalomyelitis.
Also ME als Abkürzung.
Als Abkürzung, genau. Und erst so in den 80er Jahren wurde dann der Begriff Chronic Fatigue Syndrom eingeführt, was dazu geführt hat, aber ja, dass die Krankheit oft verharmlost wird, nicht ernst genommen wird. Ich habe das selbst auch bei Ärzten gemerkt. Wenn du von einem chronischen Erschöpfungssyndrom oder chronischen, ja, Chronic Fatigue Syndrom sprichst, es klingt halt ehrlich gesagt ein bisschen nach Frühjahrsmüdigkeit, aber nicht nach einer schweren organischen Erkrankung. Und es gab dann auch eine Ärztin, da habe ich dann wirklich gesagt, ja, ich habe das Gefühl oder ich habe da gelesen von diesem chronischen Erschöpfungssyndrom und sagte, chronisches Erschöpfungssyndrom habe ich auch jeden Morgen nach dem Aufstehen. Und das ist wirklich, das zeigt auch so, ja, diese Krankheit wird mit diesem Namen einfach nicht ernst genommen oder oft nicht ernst genommen.
Ja, und sie ist offenbar weitgehend unerforscht, unbekannt auch noch bei Ärzten, bei vielen Ärzten, was man mittlerweile weiß über Ursachen, über Diagnose und auch Therapiemöglichkeiten bei ME-CFS, beim chronischen Erschöpfungs- und Müdigkeitssyndrom. Das Wissen und die große Zahl der Betroffenen, die klaffen irgendwie auseinander, da passt was nicht zusammen. 17 Millionen Menschen sollen weltweit betroffen sein, eine ganze Menge. Eine davon ist heute hier, Katharina Herr aus Würzburg. Katharina, du bist jetzt keine studierte Medizinerin, sondern eben studierte Journalistin. Aber als solche bist du es eben auch gewohnt, Dinge nachzugehen, Infos zu sammeln, zu recherchieren. Welche Rolle hat es gespielt bei deinem eigenen Umgang mit dieser Krankheit?
Ja, eine große Rolle. Das hat mir auch sehr geholfen, weil es natürlich schwierig ist. Im Internet gibt es viele Informationen, gerade auch bei Erkrankungen. Und da muss man auch unterscheiden können, was ist jetzt eine seriöse, was ist eine unseriöse Quelle. Und gerade zu der Erkrankung gibt es auch wirklich viele Fehlinformationen im Internet. Und da hat es mir sehr geholfen, dass ich eben diese journalistische Ausbildung habe und auch wirklich wusste, okay, ich weiß, wo ich nachschauen muss und ich weiß, wo ich Informationen bekomme und auch richtige und gute Informationen.
Gerade weil es eben so eine große Grauzone gibt bei dieser Krankheit. Viele haben noch nie davon gehört. Versuchen wir es doch mal mit so einer Art Definition, wenn das möglich ist. Was ist das chronische Erschöpfungssyndrom oder auch die myalgische Enzephalomyelitis? Weiß man da was über die Ursachen?
Ja, also es ist eine wenig erforschte neuroimmunologische Erkrankung.
Immunologisch?
Ja, neuroimmunologisch. Also sie ist als neurologische Erkrankung von der WHO klassifiziert. Und sie beginnt bei den meisten akut nach einem Infekt. Und da vermutet man unter anderem, dass das Immunsystem hängen bleibt auf diesem Infekt und nicht mehr richtig runterfährt.
Also in so einem Alarmmodus?
Genau, in so einem Alarmzustand bleibt sozusagen und es dann zu einer, ja, Fehlregulation im Körper kommt von Immunsystem, von Hormonsystem, auch vom Energiestoffwechsel und ja auch vom autonomen Nervensystem. Also es ist das alles, was die unbewussten Vorgänge auch steuert, so Atmung, Herzschlag, Darmblase. Und dass das einfach alles ja aus dem Gleichgewicht gerät und es dann zu vielen Fehlstörungen kommt im Körper sozusagen.
Du hast ja vorhin schon einiges erzählt, wie es dir ging. Du konntest nicht mehr aufstehen, teilweise fiel es dir schwer abzuspülen, Konzentrationsschwierigkeiten. Ja. Gibt es denn einen Weg, um die Erkrankung eindeutig zu diagnostizieren? Oder muss man den Ausschlussweg gehen oder wie läuft das?
Also es gibt im Prinzip wird erstmal ausgeschlossen, viele andere Erkrankungen. Und dann gibt es bestimmte Kriterien, Kataloge sozusagen, kanadische Kriterien zum Beispiel. Das heißt, es müssen dann bestimmte Symptome vorhanden sein. Und ganz charakteristisch zum Beispiel für die Erkrankung ist die Belastungsintoleranz, die Betroffene haben. Und diese Zustandsverschlechterung nach Belastung nennt sich auch Post-Exertional Malaise. Ja, das heißt eben, dass sich der Zustand nach kleinsten Aktivitäten verschlechtern kann.
Also Malaise kennt man ja, Malat kann man vielleicht sich irgendwie ranziehen und nach einer Belastung geht es einem extrem malat.
Genau, also das ist wirklich, man muss sich vorstellen, ja, am ehesten wirklich vergleichbar mit einer schweren Grippe. Ich sage immer, eigentlich, man nennt es dann auch Crash oft, wenn dann Betroffene zu viel machen und dann wirklich diese grippeartigen Symptome aufflammen. Ich sage immer, es ist eine Mischung aus einer schweren Grippe, einem Kater nach einer durchzechten Nacht und dem Jetlag nach einem Langstreckenflug on top.
Das also ist eine wirklich, Kombi aus diesen ganzen...
Ja, und es ist auch nicht ein Zustand, den man dann hat. Also es ist wirklich, ich sage manchmal chamäleonartig, weil sich man kann einfach nicht sagen, nach der Aktivität treten diese und diese Symptome auf, sondern das ist jedes Mal anders. Aber es ist wirklich ein Erschlagensein, es ist wirklich ein, ich lag zum Teil wirklich da, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Also da ist, und man bekommt es bei vollem Bewusstsein mit. Das ist auch nochmal, ja, schwierig dann oft.
Ich habe im Vorfeld der Sendung halt mit Bekannten, mit Freunden gesprochen. Viele kennen dich ja auch, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Und ich kann mich noch erinnern so an die ersten Reaktionen, die ich auch jetzt wieder gehört habe. Oft wird dann ein Vergleich gezogen zu Burnout. Ah ja, haben ja viele Burnout oder Depressionen. Wo ist da der Unterschied?
Ja, also im Prinzip kann man das gut abgrenzen. Jemand, der depressiv ist, der ist zurückgezogen, dem fehlt der Antrieb, der könnte aber körperlich jetzt zum Beispiel Sport machen, ja, der könnte joggen gehen. Und bei ME/CFS ist es einfach genau umgekehrt. Also die Betroffenen haben extremen Antrieb, die wollen, die können aber körperlich einfach nicht.
Ja. Also gerade umgekehrt.
Genau, direkt umgekehrt. Und genau umgekehrt ist im Prinzip auch die Behandlung, wenn man so will. Also auch gerade Leuten mit psychischen Erkrankungen wird ja auch oft empfohlen, sich zu bewegen, Sport zu machen. Und Sport ist zum Beispiel bei ME/CFS was absolut kontraproduktiv ist. Es verschlimmert die Krankheit eben noch. Deshalb ist es da eher wichtig, auch sich zu entspannen und vor allem die körperlichen Grenzen einfach einzuhalten.
Mhm. Ja. Nun sitzt du hier, ja, gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde, erzählst, die Leute draußen folgen uns hoffentlich hochinteressiert und wundern sich vielleicht auch, weil du ja sehr lebendig sprichst und...
Ja.
Ich meine, du bist auch so ein Typ, so ein offener Typ. Ich habe dich ja immer so kennengelernt. Du bist nie mit deinem Leid hausieren gegangen. Aber wie passt das zusammen? Also gibst du jetzt gerade alles? Versuchst du dich aufrecht zu erhalten? Oder ich meine, so richtig müde wirkst du jetzt nicht, ehrlich gesagt.
Ja, das führt immer zu großer Verwirrung. Ich sehe auch im Prinzip ja nicht krank aus. Ne?
Nö.
Genau. Ich vergleiche das auch manchmal ganz gern mit einem Porsche, der nur noch 5 Liter im Tank hat und mit angezogener Handbremse durch die Gegend fährt. Der sieht von außen auch erstmal sportlich und leistungsfähig aus, bleibt aber halt ein paar Straßen später mit Motorschaden liegen. Ja, aber man sieht es ihm halt nicht an von außen. Und bei mir ist es ähnlich jetzt. Und man wird vom Körper praktisch, also für mich ist es jetzt wirklich auch anstrengend.
Ja.
Ich merke das auch, mein Körper, der pumpt mich voll mit Adrenalin und hält mich sozusagen am Laufen. Und das ist, was für viele dann auch total verwirrend ist, weil gerade, ja, wenn der Akku leer läuft, sage ich mal, dann drehe ich eigentlich auf sozusagen. Dann fange ich an, schnell zu reden, dann laufe ich viel schneller als sonst.
Und das,
gestikuliere auch wild, also bin richtig überdreht, wo viele dann sagen so, ja, was ist mit der los? Die ist doch ja alles andere als erschöpft jetzt gerade.
Aber der Crash, wie du es genannt hast, der kommt dann später,
genau, zeitversetzt. Der kommt dann eben im Anschluss und der kann direkt danach auftreten, der kann aber auch erst 1 oder 2 Tage später auftreten. Und das ist, was auch oft kompliziert macht. Und das heißt, ich denke, ich werde durch die Sendung jetzt irgendwie durchkommen, ist eher dann die Frage, wie es mir danach geht. Danach wird der Körper dann runterfahren, beziehungsweise vielleicht kommen dann wirklich auch die grippeartigen Symptome. Auf jeden Fall sind die nächsten Tage alle geblockt für Regeneration.
Ich wünsche dir natürlich nicht. Ich wünsche aber auch uns und allen Leuten, die zuhören, dass wir diese Sendung noch durchstehen. Nun ist es ja auch so, 17 Millionen Menschen geschätzt sind weltweit betroffen von ME/CFS. Gibt es ganz gewiss auch unterschiedliche Ausprägungen für diese Krankheit?
Ich
meine, du hast noch dieses Energielevel, das dir am Tag zur Verfügung steht. Du hast dich vorbereitet auf diese Sendung, indem du die letzten Tage dich sehr geschont hast. Gibt es auch Leute, für die das undenkbar wäre, sowas durchzuziehen?
Ja, also das ist wirklich eine komplexe Erkrankung mit vielen, vielen verschiedenen Ausprägungen und Schweregraden. Man muss sagen, ich bin jetzt, würde ich jetzt mal sagen, moderat bis leicht betroffen, was aber auch schon eine starke Einschränkung natürlich ist bei dieser Erkrankung. War früher moderat bis schwer betroffen. Es gibt schwer und schwerst Betroffene, die wirklich komplett nur noch im Bett liegen, rund um die Uhr, zum Teil auch Pflege brauchen, die sich nicht mehr allein versorgen können, die in abgedunkelten Räumen liegen, keine Reize auch mehr ertragen, zum Teil dann mit Sonnenbrillen da liegen, mit Kopfhörern, gepflegt werden müssen, zum Teil auch wirklich künstlich ernährt. Also das ist wirklich die schwerste Form, wenn Betroffene wirklich zu kompletten Pflegefällen werden. Ja, auch das gibt's.
Und die haben eben keine Stimme mehr, so wie du. Also du sitzt auch hier.
Ja, genau. Auch stellvertretend für viele, die es eben nicht mehr können. Also jemand, der schwer betroffen ist, auch viele können das Haus auch nicht mehr verlassen. Und wie gesagt, die schwerste Form im Bett, aber schon allein auch bei vielen problematisch, schon 2 Stunden sich wirklich auf einen Stuhl zu setzen. Und deswegen habe ich hier auch oft meine Beine mal oben oder sitze hier im Schneidersitz.
Ja, sitzt gerade,
auch das ist für viele einfach schon unmöglich. Und ich sage mal, vor 2, 3 Jahren hätte ich das auf keinen Fall machen können hier.
Aber du bist früh berentet, also einen geregelten Job nachzugehen ist dir nach wie vor nicht möglich. Wir haben versucht, uns so ein bisschen den Ursachen anzunähern. Also oft steht ein Infekt am Anfang, da gerät ganz, ganz viel durcheinander im Nervensystem, Hormone, alles Mögliche. Es ist noch nicht sehr erforscht, diese Krankheit. Ja. Gibt es denn Heilungschancen? Also welche Heilungschancen hast du?
Ja, also momentan, also die Krankheit gilt als nicht heilbar. Es gibt im Moment noch keine Therapie und keine Behandlung, sondern es wird vorrangig symptomorientiert behandelt. Das heißt dann eben auch Schlafstörungen sind zum Beispiel, auch immer Symptom bei Betroffenen. Da schaut man dann, dass man da vielleicht das medikamentös behandelt oder auch starke Schmerzen. Insgesamt, es gibt ganz unterschiedliche Verläufe. Also, dass es mir heute wieder, sage ich mal, wirklich so viel besser geht, das ist überhaupt nicht selbstverständlich und auch nicht repräsentativ für viele andere, die über Jahre, wirklich über Jahre schwer und schwerst betroffen bleiben. Es gibt andere, da tritt es schleichend auf und denen geht es über die Zeit schlechter. Es gibt jetzt wie bei mir zum Beispiel, ich habe wirklich, bin sehr dankbar dafür, dass es mir langsam wirklich wieder besser geht, dass es so ein Aufwärtstrend erkennbar ist. Aber das ist ganz unterschiedlich.
Wo kannst du dich hinwenden? Du hast vorhin ein bisschen erzählt von dieser Ärzte-Odyssee, bist von Arzt zu Arzt geschickt worden, niemand hat so richtig gewusst, was machen wir mit der, was ist da los, teilweise auch blöde Sprüche anhören können, ich habe selbst irgendwie Erschöpfungssyndrom, wenn ich morgens aufstehe. Wie ist die Versorgungslage?
Die ist sehr schlecht, ich muss es einfach so sagen. Also es gibt 2 Ambulanzen in Deutschland, es gibt die Charité in Berlin, die aber aus Kapazitätsgründen nur noch Patienten aus Berlin-Brandenburg annehmen kann, auch nur Erwachsene. Und dann gibt es jetzt relativ neu auch die Kinderklinik Schwabing der TU München für Kinder und Jugendliche, die nach einem pfeifferschen Drüsenfieber an ME/CFS erkranken. Aber diese Ambulanzen sind völlig überlaufen. Und ansonsten gibt es einige Ärzte, die sich in Deutschland auskennen, ich sag mal eine Handvoll. Aber es sind meistens Privatärzte, also wo man dann wirklich auch viel Geld bezahlen muss, um behandelt zu werden.
Krankheitssymptome, die den Einkauf im Supermarkt zur unlösbaren Mammutaufgabe machen und eine Diagnose, die unzählige Fragezeichen aufwirft, das kennt mein Gast Katharina Herr aus Würzburg aus ihrem Alltag. Sie ist 31, gelernte Journalistin und Frührentnerin und der Grund ist das sogenannte chronische Erschöpfungs- und Müdigkeitssyndrom, auch bekannt als ME/CFS. Ja, und das hat eben ihr altes, aktives Leben voller Erlebnisse und Pläne abgeschnitten. Oder doch nicht? Katharina, die Frage an dich. Die erste Stunde von Habe die Ehre ist rum. Als die Nachrichten liefen, hast du hier Gymnastikübungen gemacht. Die Frage an dich, wie geht's dir jetzt so nach einer Stunde?
Ja, ich merke das jetzt schon. Also die Beine fangen dann an weh zu tun, wenn man auch lang sitzt. Deswegen habe ich mich jetzt kurz einfach mal ein bisschen gestretched. So. Ich merke es aber auch so von der Müdigkeit her, die jetzt so ein bisschen kommt.
Konzentration?
Geht, denke ich noch. Wie gesagt, Adrenalin ist auch da. Ich glaube, es ist gut, dass es jetzt so in einem Zug dann durch ist. Danach wird es dann wirklich, glaube ich, runtergehen. Ja.
Die Frage, wie geht's dir? Kannst du die noch hören?
Das ist eine gute Frage. Ja, jetzt wieder, sage ich mal. Damals wirklich nicht mehr.
Also
damals heißt so, im ersten Jahr, als auch vor allem noch gar nicht so wirklich klar war, was los ist, als ich noch keine gesicherte Diagnose hatte. Und da habe ich diese Frage jeden Tag gefühlt 10-mal gestellt bekommen. Und es war aber mit dieser Frage ja gar nicht vorbei. Also ich meine, was das Schwierige für mich schon, was soll ich drauf antworten? Ja, mir ging es hundsmiserabel, ich kann es anders nicht sagen. Ich bin zum Teil aber auch raus mit Symptomen, einfach weil ich versucht habe, mein Leben noch aufrecht zu erhalten.
Also in Situationen, wo es besser gewesen wäre, du hättest dich auf die Couch geknallt?
Ja, genau.
Bist du trotzdem raus?
Ja, genau. Mhm. Ich habe ja hier auch noch versucht, eine Wiedereingliederung zu machen.
Mhm.
So mit 2 bis 3 Stunden, wo ich mich aber zwischendrin ja auch schon hier in die Bibliothek dann gelegt habe.
Hier heißt in dem Fall, müssen wir nochmal sagen, ja, beim BR in Würzburg. Wir sind ehemalige Kolleginnen oder Kollegen. Ja.
Genau, genau. Ja, jetzt merke ich es gerade. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, ja.
Kein Problem. Ich nehme einen anderen wieder auf.
Ja.
Wir haben ja schon mal gesprochen im Zuge deiner Ärzte-Odyssee über die Unkenntnis, manchmal auch Unverständnis seitens der Fachleute. Nun ist ja von medizinischen Laien, so wie mir zum Beispiel, noch weniger Wissen zu erwarten, vorauszusetzen. Wie sind denn die Reaktionen gewesen oder vielleicht auch immer noch in deiner direkten Umgebung? Was bekommst du da zu hören oder was hast du zu hören bekommen?
Ja, also es gab vor allem halt viele Ratschläge. Gerade wenn ich gesagt habe, auf die Frage, wie geht's dir?
Mhm.
Ich habe meistens gesagt, passt schon, so um dem Ganzen irgendwie zu entgehen. Aber auch wenn ich gesagt habe, es geht immer noch nicht besser. Ja, warum geht's denn noch nicht besser? Ja, das kann doch gar nicht sein. So, warst du schon mal bei dem und dem Arzt? Ich kenne da übrigens. Wenn man halt erzählt hat, was man hat, viele haben das verglichen halt, wie gesagt, mit einem Burnout oder mit Erschöpfung, die sie vielleicht kennen nach einem langen Tag, wo sie sagen, hey, also ich habe dann auch so Energietee, ja, Ratschläge, Aronia-Saft und mehr Sport natürlich zu machen, mehr Bewegung.
Wo wir schon gesagt haben, Sport ist bei ME-CFS-Patienten eher kontraproduktiv.
Ja, ja, absolut. Also das verschlechtert den Zustand. Genau, also viele, viele Ratschläge, die sicher auch gut gemeint waren, aber es gab Tage, ich konnte es wirklich nicht mehr hören. Das war für mich eigentlich fast noch unerträglicher, dieses Unverständnis, dass das niemand verstanden hat. Und ich meine, jetzt im Nachhinein verstehe ich es auch. Ich hätte es, glaube ich, auch nicht verstanden, wenn jemand vor mir steht, man sieht eigentlich nicht krank aus. Ja, und ihr habt mich auch immer nur hier jetzt auf der Arbeit sozusagen dann gesehen. Ja, ihr habt nicht gesehen, wie ich dann danach, als ich heimkam, habe ich es manchmal nicht mal mehr geschafft, was zu essen, sondern bin direkt aufs Sofa gekippt und war dann weg für 2, 3 Stunden wirklich in so einem, ja, komaartigen Zustand wirklich. Ja, das war schwierig, den Leuten das einfach begreifbar zu machen, weil sie mich halt meistens nur in den Zuständen gesehen haben, wo es mir einigermaßen gut ging, sage ich jetzt mal.
Das scheint ja auch mit das Perfide an dieser Krankheit zu sein, dass zumindest bei Leuten, die nicht schwerst betroffen sind, die wirklich zu Hause ans Bett gefesselt sind, du hast es vorhin beschrieben, dieses äußere Erscheinungsbild nicht unbedingt auf Krankheit schließen lässt. Ich meine, wenn ich eine Grippe habe, dann sehe ich fertig aus. Jeder sieht, dem geht's dreckig. Das ist auch gesellschaftlich anerkannt. Das ist Konvention. Ja, man sieht halt nun mal so aus. Bei dir ist es so, einerseits sieht man es nicht in den Momenten, wo ich dich sehe, weil du dann draußen bist, in den Momenten, wo es dir auch besser geht. Und du bist halt auch vom Typ her, ich meine, die Leute werden es ja draußen merken, eher einer, der nicht sein Leid so nach außen kehrt und mir geht's so dreckig und so weiter. Inwiefern ist dir das vielleicht sogar als Negativum ausgelegt worden, dass du so ein doch recht fröhlicher Typ trotz allem bist? Wäre es besser gewesen, du wärst richtig, ich sag's jetzt mal so, richtig scheiße drauf gewesen.
Ja, also klar, das wäre mit Sicherheit einfacher gewesen für die Leute in meinem Umfeld. Ich habe auch ganz oft gehört diesen Spruch, ach, Kathi macht ja schon wieder Witze, so schlecht kann sie ja dann gar nicht gehen. Und das hat mich natürlich damals getroffen. Weil ich habe mir gedacht, Mensch, ich liege da zu Hause, mir geht's so hundeelend, ich starr nur noch die Decke an, ich bin... Für mich war das wirklich ein Highlight, wenn ich überhaupt das Haus verlassen konnte. Und das war auch so ein bisschen ein Ausbruch aus dieser Krankheit raus. Endlich mal wieder so ein bisschen was wie Normalität in Anführungsstrichen. Ja, und für mich war das unheimlich toll, auch einfach hier zu sein, auch wenn ich nur eine Stunde hier auf der Arbeit war. Und ein bisschen, ich habe ja eine leichte Schreibtischtätigkeit gemacht. Es war ja gar nicht mehr der Reporterberuf. Das hat mir schon so viel, Lebensqualität wiedergegeben. Und natürlich wollte ich dann diese Stunde, die ich hier bin, nicht die ganze Zeit über meine Erkrankung sprechen, sondern da war ich froh, wenn die Leute in meinem Umfeld auch positiv waren und eben nicht die ganze Zeit dieses, oh Gott, und es tut uns so leid und auch dieses Mitleid, fand ich ganz schwierig einfach, weil man immer wieder auch so in dieser Krankheits- und Opferrolle dann gehalten wird. Und aber es wäre einfacher gewesen für viele. Ich wäre wahrscheinlich einfach, ich sag's jetzt mal, ein bisschen verranzt da rumgelaufen, auch von den Klamotten. Hätte mir die Haare 2 Tage nicht gewaschen. Haben mir auch wirklich damals Freunde geraten, die haben gesagt, du siehst zu gut aus, dusch dich doch mal 2 Tage nicht und dann geh zum Arzt. Und dann sage ich, ja, und dann sagt der, die hat doch eine Depression und das habe ich halt nicht. Also das ist...
Weil es eben keine psychische Erkrankung ist, das nochmal an dieser Stelle.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, wenn mit einem Schlag das Leben anders ist als vorher, dieses Unverständnis von Leuten, die es eigentlich auch gar nicht wissen können. Mir ging es ja genauso.
Ja.
Das muss doch auch psychische Folgen haben. Also ist es dann so, dass die Psyche dann in der Folgezeit sozusagen Probleme bereitet, so mit einhergehend als Begleiterscheinung?
Ja, und es haben auch viele Betroffene als Reaktion auf diese Erkrankung Depressionen. Ich hatte auch depressive Phasen. Also das gerade dieses Unverständnis, der Druck dann von außen, weil auch erwartet wird, dass du praktisch ja auch wieder arbeitest, ne? So jung, ich weiß nicht, das habe ich auch ganz oft gehört, so, was machst du denn jetzt den ganzen Tag? Du kannst doch jetzt nicht den ganzen Tag auf dem Sofa liegen, du musst doch arbeiten gehen. Und diese Erwartungshaltung auch von der Gesellschaft in dem Alter, was leisten zu müssen, war unglaublich schwer. Und dann natürlich noch auch viel Unverständnis bei Ärzten, bei Behörden, wo ich mich auch immer wieder erklären musste. Und ich muss sagen, das war oft belastender für mich als die Erkrankung an sich. Und das war aber auch schwer, dann wirklich damit umzugehen.
Was bekommst du von anderen Betroffenen mit? Ist es so ein allgemeiner Zustand, sage ich jetzt mal, dass diese zweite Seite der Belastung auf einen einprasselt? Diese Vorurteile oder das Unverständnis?
Ja, bekomme ich von ganz, ganz, ganz vielen Betroffenen mit, die mir auch schreiben, die mir sagen, sie fühlen sich jetzt das erste Mal wirklich verstanden. Und für mich war damals auch mit das Schlimmste, dass ich niemanden hatte, mit dem ich mich identifizieren konnte. Ich dachte ganz lang wirklich, ich bin der einzige Mensch mit dieser komischen Erkrankung auf der Welt. Und ich habe mich unheimlich einsam und isoliert gefühlt. Und das war auch mit das Schlimmste für mich, einfach mich mit niemandem identifizieren zu können und einfach zu sehen, hey, da gibt es noch andere, die haben das auch.
Wie schaut denn dein Alltag überhaupt aus, Kathi, zurzeit? Du bist Frührentnerin. Wie läuft ein normaler Tag bei Katharina Herr aus Würzburg ab?
Ja, ganz anders als früher, muss ich sagen. Nach dem Aufstehen trinke ich erstmal zum Beispiel ein Glas Wasser, das habe ich früher nie gemacht. Dusche mich, mache mich fertig im Bad, auch das braucht einfach schon viel länger als früher. Früher habe ich das alles in einer halben Stunde, Frühstück und duschen, fertig machen. Jetzt braucht es einfach länger, dann frühstücke ich, meditiere auch kurz. Ja, also es ist gerade Entspannung, ist für mich extrem wichtig. Und dann arbeite ich so, wenn es gut geht, 2 Stunden am PC, an meinem Blog. Da kommen wir später noch zu.
Genau.
Mache aber zwischendrin auch schon wieder eine Pause. Danach dann essen und dann auch erst nochmal hinlegen, 30 bis 60 Minuten. Und das ist wirklich, aber ja, man muss vielleicht unterscheiden. Hinlegen bedeutet eben wirklich ruhig, Augen zu, dunkel. Jetzt nicht wie früher, vielleicht was mich entspannt hätte. Früher war Entspannung vielleicht für mich lesen, Fernsehen schauen. Also das heißt wirklich, wenn man Akku lädt sozusagen, dann ist es wirklich möglichst reizfrei und Augen zu hinlegen.
Du hast vorhin berichtet von dieser ganz krassen Anfangsphase der Erkrankung vor 4 Jahren, wo selbst der Abwasch zur Mammutaufgabe wurde. Wie verlässlich ist so ein Tagesablauf? Also gibt es auch Tage, wo dann das Duschen oder keine Ahnung, was da so ansteht, Glas Wasser trinken oder meditieren ausfallen muss, weil es doch nicht geht?
Ja, mittlerweile muss ich sagen, habe ich glücklicherweise, dankbarerweise ein relativ stabiles Level. Also das heißt, so wie früher, dass ich zum Beispiel aufstehe und nach dem Duschen schon wieder wirklich Ende war und ich mich schon wieder hinlegen musste, weil es zu viel war, habe ich heute nicht mehr, muss ich sagen.
Woran liegt es? Heilbar ist die Krankheit ja nicht bisher. Forschung hinkt hinterher. Welche Strategien hast du entwickelt, um dein Energielevel zu verbessern?
Ja, also was mir wirklich geholfen hat im Endeffekt, das kann ich nicht sagen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe viel, viel ausprobiert und jedem hilft auch was anderes. Das heißt auch, das schreibe ich auch auf meinem Blog, das, was mir hilft, hilft vielleicht anderen nicht. Deswegen muss man da auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe viel, viel rumprobiert. Gerade, was mir aber sehr geholfen hat, ist Pacing. Das ist
das
eine Art,
erklären,
genau,
Pacing,
ist eine Art Energiemanagement. Das heißt, man versucht mit der vorhandenen Energie noch so aktiv wie möglich zu sein, aber eben nicht über diese körperlichen Grenzen drüber zu gehen, um keine Verschlechterung auszulösen.
Setzt natürlich voraus, dass man seine eigenen Grenzen kennt.
Richtig.
Und das ist stelle ich mir, schwierig vor.
Das ist schwierig. Das war viel Grenzen ausloten. Da hat mir zum Beispiel geholfen ein Aktivitätstagebuch, das ich geführt habe. Das mache ich immer noch. Das heißt, ich habe dann mir aufgeschrieben, was habe ich am Tag gemacht, welche Symptome sind aufgetreten. Da hat man mit der Zeit dann einfach Muster erkannt und gesehen, das war jetzt zu viel und da muss ich weniger machen. Und auch ein Fitness-Tracker, der hat mir auch sehr geholfen dabei.
Auch kurz erklären, Fitness-Tracker sieht aus wie eine Armbanduhr.
Genau, genau.
Ohne Zeiger allerdings.
Nutzen die meisten, um mehr zu machen, ja, um praktisch sich mehr zu bewegen. Und CFS-Betroffene nutzen das, um ihre Grenzen einzuhalten. Ja, also dann mit der Zeit weiß man einfach, wie viel man machen kann. Oder zum Beispiel auch viele, um ihren Puls zu kontrollieren. Mhm. Auch das hilft, die Grenzen auszuloten. Aber das war am Anfang, ja, auch weil man das Schwierige ist für sich, das auch erstmal zu akzeptieren, dass so wenig geht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Bin dann,
oder vielleicht nicht vorstellen.
Ja.
Das ist jetzt wieder so eine Anmaßung.
Ja,
ja, kann ich mir vorstellen.
Genau.
Aber gerade, wir haben ja vorhin über dein Leben vor der Erkrankung gesprochen. Du warst ein Energiebündel. Du wirkst ja immer noch sehr energetisch da draußen, auch wie du sprichst. Und das ist auch die Kathi, ja. Die macht es aus, dieses ja, energiegeladene. Du hast Fußball gespielt, du hast Rhönrad geturnt, du warst Reporterin hier beim BR. Und dann auf einmal soll alles Vorherige zumindest vorbei sein. Wie groß ist denn die Versuchung, doch über die Stränge zu schlagen, auch wenn man weiß, du hast vorhin vom Crash gesprochen, von einem ja, Unfall oder Zusammenstoß, der dann folgt, wenn man über die Stränge schlägt. Wie groß oder klein ist die Versuchung, es doch mal zu machen?
Immer wieder groß, ja. So Crash, ja, dann Zusammenbruch, der dann folgt. Ja, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und gerade am Anfang ist halt das Schwierige, da reicht es ja oft nicht mal, um die Grundbedürfnisse zu erfüllen. Also wirklich, ich bin zum Teil dann auch wieder bei meinen Eltern eingezogen, weil ich mich nicht selbst versorgen konnte. Und wenn man dann wirklich so einen besseren Tag hat, dann denkt man sich, Mensch, toll, da freut man sich so dermaßen und man möchte natürlich so viel nachholen, was vielleicht auch liegen geblieben ist. Ja, und man möchte sich mit Freunden treffen, man möchte ein Sozialleben wieder haben. Und dann kommt man immer wieder, es ist wie so ein Teufelskreis. Man nennt es auch so Push-Crash-Cycle oft. Ja, man macht dann zu viel, dann hat man einen Zusammenbruch, dann muss man wieder lange regenerieren, warten, dann geht es wieder ein bisschen besser und dann ja, ist aber die Versuchung einfach oft zu groß und man macht wieder zu viel, dann hat man wieder den Crash. So, und da muss man mit der Zeit, oder habe ich einfach für mich dann, musste ich lernen und das wirklich auch oft auf die harte Tour, wirklich an diesen Tagen, wo es mir besser geht, dann nicht zu viel zu machen und wirklich auch dann da runterzufahren und auch wenn ich jetzt noch könnte, vielleicht den Spaziergang oder das Treffen mit den Freunden, es wirklich dann auch zu lassen.
Wann hat es den letzten so richtig miesen Crash gegeben?
Also so richtig krasse Crashs wie früher, dass ich sage, ich bin zum Beispiel jetzt, komme vom Einkaufen heim und oder Staubsaugen 5 Minuten, waren damals 3 Stunden wirklich, wo ich mich überhaupt nicht mehr bewegen konnte, wo ich dann auch die nächsten Tage ausgenockt war, habe ich glücklicherweise heute nicht mehr. Ich habe noch Verschlechterungen, aber dadurch, dass ich halt ein höheres Level einfach habe, fahre ich nicht mehr so tief und ich haue auch mittlerweile viel, viel früher die Bremse rein. Ich hatte jetzt im Mai, war total viel los bei mir. Ich hatte letztes Wochenende eine Verschlechterung, da lag ich dann schon vermehrt, aber da ja, sage ich dann wirklich auch schon vorsorglich dann zum Beispiel Termine ab, die ich jetzt gehabt hätte, zum Beispiel Anfang der Woche oder auch Treffen mit Freunden, was mir natürlich immer noch schwer fällt. Aber ja, es bringt mir ja einfach nichts, wenn ich dann doch den Termin wahrnehme und dann es mir immer, immer schlechter geht. Ja.
Bei allen Verbesserungen ist es so, dass du nicht mehr arbeiten kannst, wie man sich zumindest landläufig so einen Beruf vorstellt. Man geht da irgendwie früh hin und geht abends wieder nach Hause, ist nicht drin. Ich denke, man kann auch ganz gut nachvollziehen, warum mittlerweile. Jetzt ist die körperliche Verfassung das eine, die finanzielle Lage, die kann ja auch sehr belastend sein, wenn es da Unsicherheiten gibt, ist das andere. Dein, ja, ich denke mal, Traumberuf als Radiojournalistin, den musstest du aufgeben, bist früh berentet mit mittlerweile 31. Wovon lebst du? Von dieser Rente? Oder wie sicherst du deine Existenz?
Ja, also im Moment lebe ich von einer staatlichen Erwerbsminderungsrente und von einer privaten Berufsunfähigkeitsrente. Und auch das ist aber immer eine Riesenproblematik, auch bei Betroffenen. Dadurch, dass die Erkrankung wenig bekannt und auch noch wenig anerkannt ist in Deutschland, heißt es oft lange Behördenkämpfe. Auch bei mir lief das alles nicht reibungslos ab. Ich habe für die private Berufsunfähigkeitsrente einen Anwalt gebraucht. Ich musste meinen Schwerbehindertenausweis vor Gericht einklagen, dann wirklich auch viele, viele Widersprüche schreiben. Und ich hatte, ich sage jetzt mal noch das Glück, in Anführungsstrichen, dass ich noch die Energie dazu hatte, obwohl ja am Anfang wirklich die ersten 2 Jahre alles für Existenz, sage ich mal, oder viel meiner Energie für Existenzkämpfe draufgegangen ist. Aber jetzt zum Beispiel auch schwer und schwerst Betroffene, die rund um die Uhr liegen, die sind zu krank, um zum Arzt zu gehen und sich dann wirklich auch bescheinigen lassen, dass sie zu krank, dass sie sehr, sehr stark krank sind. Und das ist dann wirklich auch grotesk, weil gerade dann ja, schwer und schwerst Betroffene jahrelange Kämpfe oft haben wirklich und Rechtsstreite, Gerichtsverfahren, um eine Rente zu bekommen, um Pflegestufen zu bekommen.
Was auch für einen gesunden Menschen schon eine sehr große Belastung
Definitiv.
Wäre. bei dir, du hast von diesem Glück, Glück ist relativ, ja. aber von diesem glücklichen Umstand gesprochen, dass es bei dir geklappt hat mit der Existenzsicherung. War die Anerkennung als Rentnerin, wie alt warst du da, als das?
Da war ich 28.
Wurde? 28, also ja. Frührentnerin mit 28, ja. gerade am Durchstarten gewesen im Job. War das dann eine Erleichterung oder war das ein Schlussstrich, der einem erstmal klar gemacht hat, so, das war es jetzt mal mit dem Leben davor?
Einerseits war es eine riesen Erleichterung, einfach zu wissen, okay, da gibt es eine finanzielle Absicherung. Die Existenzängste waren da schon groß, weil man einfach nicht wusste, nach dem Krankengeld, es läuft aus, okay, wie bezahle ich meine Miete noch in ein paar Wochen? Und andererseits war es aber wirklich auch, als ich diesen Rentnerausweis dann auch bekommen habe, das war für mich, das war wie eine falsche Welt einfach.
Mhm. Aber dein Foto dann drauf auf diesen Rentnerausweis und du?
Da ist kein Foto drauf, Foto. Das ist einfach nur so ein Zettel. Mhm. Aber das war für mich, ich war froh, bin es heute irgendwie auch noch, dass ich befristet berentet bin. Das ist klar.
Noch so eine Türe.
Ja, es ist schon auch anstrengend, jedes Jahr dann wieder neuen Antrag stellen, wieder Gutachten. Das ist anstrengend. Andererseits, ja, ist da noch so diese Tür und diese Hoffnung, vielleicht doch irgendwie wieder aus dieser Rente mal rauszukommen.
Eine von weltweit 17 Millionen ist Katharina Herr aus Würzburg, mein heutiger Gast hier bei Habe die Ehre. 17 Millionen Menschen, die an ME, CFS leiden, am auch sogenannten chronischen Erschöpfungs- und Müdigkeitssyndrom. Eine neurologische Erkrankung, wegen der du, Katharina, deinen Traumberuf als Radiojournalistin aufgeben musstest. Du bist 31, bist Frührentnerin. Ja, aber so ganz muss der Journalismus ja nicht auf dich verzichten. Seit einigen Monaten ist es so, dass du Autorin im Internet bist. Du hast eine Internetseite, eine Präsentation gestartet. Man nennt es ja auch Blog.
Ja.
Und der Name ist cfs-ladestation.de. Ladestation, was hat es mit dem Namen auf sich?
Ja, eigentlich hat mich da mein Sofa inspiriert, weil ich ja vorhin auch schon erzählt habe, man muss ja immer wieder zwischendrin seinen Akku laden sozusagen und das tue ich auf meinem Sofa und ich habe das immer die Ladestation genannt. Mhm. Sagten auch viele Freunde, ach, jetzt muss ich Kathi wieder auf die Ladestation. Genau, und da hat mich der Name eigentlich inspiriert zum Titel. Und ich möchte anderen Betroffenen auch helfen, einfach so ihre Akkus wieder aufzuladen.
Ja, du hast so dieses Bild vom Akku vorhin entwickelt. Also normaler Akku, alles funktioniert, 100% aufgeladen. Yeah.
Ja, genau. Dein Akku? CFS ist wie beim kaputten Handy-Akku eben, der nur noch so auf maximal 30% lädt, sage ich mal. Man muss dann damit über den Tag kommen.
Mhm. Ja. Was waren so die Motivationen? Du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, an die Öffentlichkeit zu gehen im Internet. Man macht sich ja selber auch so ein bisschen zur öffentlichen Person.
Ja, natürlich. Also ich habe es auch lange überlegt, ob ich das mache. Wollte das eigentlich aber auch schon viel früher machen, hat die Energie dazu nicht. Bin jetzt froh, dass ich wieder so weit ein selbstbestimmtes Leben führen kann, um das auch zu machen. Also ich kann ungefähr wieder 10 Stunden die Woche an dem Blog arbeiten, bis zu 10 Stunden, was super ist. Mhm. Und ich wollte ja die Krankheit in die Öffentlichkeit bringen, über die Krankheit aufklären, die halt immer noch so oft missverstanden wird und vor allem auch anderen Betroffenen helfen. Also Mut machen, sie motivieren, einfach vor allem auch weiterzumachen. Ja, diese Krankheit, man weiß ja am Anfang gar nicht mehr, was soll ich noch machen, was ist hier überhaupt noch der Sinn meines Lebens, was tue ich hier überhaupt noch, wer bin ich? Ja, das war auch für mich extrem schwierig und da nicht aufzugeben und wirklich, deswegen schreibe ich auch unter jedem meiner Artikel dieses Keep Going, dieses Weitermachen, das ist so, so wichtig bei dieser Erkrankung.
Weiter, und immer weiter, hätte jetzt Oliver Kahn gesagt.
Also wirklich einfach nicht aufzugeben, was extrem schwierig ist, muss man wirklich sagen. Und ja, ich habe einfach den Blog gestartet, den ich mir damals gewünscht hätte. Ich habe ja nicht nur, ich schreibe nicht nur aus meinem Leben, ich gebe nicht nur Tipps, sondern ich stelle auch viele Anlaufstellen bereit. Ich erkläre zum Beispiel auch, wie hat es bei mir mit der Rente funktioniert. Ja, also ich möchte praktisch auch vor allem Neuerkrankten möglichst viele Infos mitgeben, die ich mir damals alle übers Internet über eine lange Zeit zusammen recherchieren musste.
Weil sie eben nicht gebündelt irgendwo waren.
Genau, genau. Und da möchte ich eben anderen Betroffenen die Möglichkeit geben, frühzeitig auch zu wissen, was mache ich jetzt, wo bekomme ich Hilfe, wie gehe ich mit der Erkrankung um, was kann mir helfen. Ja, weil es auch eine große Rolle spielt, je früher Betroffene Hilfe bekommen und je früher Betroffene auch eine Behandlung bekommen, desto besser sind auch die Aussichten bei der Erkrankung, ja.
Du hast gerade gesagt, 10 Stunden die Woche hast du so zur Verfügung. Da ist natürlich auch, wie das vereinbar ist, eigentlich schon beantwortet, die Erkrankung und die Arbeit an diesem Blog. Und du kannst deine Arbeitszeiten
ja.
eben auch selbst bestimmen. Das
ja,
ist der Unterschied
ist,
jetzt
genau.
zu einem, wenn man irgendwo in einem Angestelltenverhältnis
genau.
sich befindet.
Es muss halt immer flexibel sein. Es kann auch mal sein, dass ich mal schlechter schlafe oder dass ich eben zu viel mache. Dann ja, geht vielleicht auch mal ein Tag eben oder zwei, drei auch mal gar nichts. Mhm. Ja, dann. Es muss, aber es ist halt so für mich flexibel machbar. Ich kann auch mal sagen, ich mache heute nur mal eine Stunde oder ich mache heute mal gar nichts. Ja, das ist das Wichtige, sich wirklich nach der Erkrankung und nach dem Körper zu richten. Diese Vorgabe von außen funktioniert einfach nicht mehr, wenn da Anforderungen von außen kommen.
Wenn man auf diese Seite geht im Internet, cfs-ladestation.de, oben in der Zeile eingibt und einmal auf Enter drückt, dann begegnet man auch dir natürlich, aber
ja.
auch so zwei, ja, wie so Comicfiguren wirken die. Der eine schaut grauslich aus, ist wie so ein Monster, Fazilla nennt er sich. Und das andere ist eine sympathische Omi, die Oma Inge. Was hat es mit den beiden
ja,
auf sich?
Ja, richtig. Ja, ich wollte so ein bisschen die Krankheit, die man ja nicht sieht und die unsichtbar ist, versuchen, so gut wie möglich auch bildlich nach außen zu tragen. Und gerade früher, also zu Beginn meiner Erkrankung, hat sich das eben angefühlt, als hätte ich ständig ein undefinierbares Monster, das ich mit mir rumschleppe, das nicht macht, was ich will, das da liegt und sich nicht bewegen lässt. Und ich habe ständig dieses Ding und muss es mitschleppen, was auch diese ja, Fatigue vielleicht auch so ein bisschen beschreibt, bildlich beschreibt. Und ja, das war auch Riesenmonstrum, das mir extrem Angst gemacht hat. Da waren viele, viele Ängste und also einfach furchtbar. Und mittlerweile hat sich das dann auch dadurch, dass ich die Erkrankung auch angenommen, akzeptiert habe, natürlich dadurch, dass ich heute aber auch wieder mehr machen kann. Gefühlt ist es jetzt so die Oma Inge, die oft in meinem Leben ist. Ja, also ich
die Oma Inge.
Die Oma Inge, das gibt es wirklich. Das meine wirklich
Mutter
meine
heißt
Oma.
Auch Inge, ist auch Oma. Hallo, Oma Inge.
Genau, ja. Grüß meine Oma auch an der Stelle. Nein, die ist, genau, die ist wirklich auch da so ein bisschen Vorbild für mich gewesen und ist immer noch.
Gibt sie tatsächlich, die
Oma? Die gibt es tatsächlich und die freut sich auch total, dass sie praktisch jetzt so ein bisschen in Anführungsstrichen Internetstar ist.
Hey.
Und das bedeutet praktisch einfach, ja, wir brauchen für alles ein bisschen länger. Ich bin hier und da gerade auch, ja, wenn ich mal unterwegs bin, länger irgendwo, es kann auch mal sein, dass ich im Rollstuhl sitze, ich brauche mal Päuschen auf der Bank. Es ist, ja, viele nennen mich auch Freunde scherzhafterweise manchmal so ein bisschen Oma Kati. Und so ist es halt, es braucht alles ein bisschen länger, aber trotzdem, ja, genießen wir das Leben so gut es geht, versuchen einfach fünfmal gerade sein zu lassen und machen das Beste aus der Situation.
Oma Kati, Oma mit 31.
Ja.
Internet, welche Rolle spielt es generell für Menschen, die an ME/CFS erkrankt sind? Weil du hast vorhin von diesen Schwerstbetroffenen gesprochen,
ja.
die wirklich zu Hause hängen, die nichts mehr machen können. Und ist dann das Internet noch stärker eine Verbindung nach draußen?
Klar.
Als bei anderen Menschen?
Definitiv. Also es gibt ja auch Foren, gibt Facebook-Gruppen. War auch damals für mich, also gerade auch zum Beispiel WhatsApp oder also ja übers Handy, gerade mit anderen in Kontakt zu bleiben, extrem wichtig. Und da gibt es auch eine riesen Community online, auch, die sich auch weltweit vernetzt.
Also eine große Gemeinschaft an Menschen,
ja.
an Betroffenen, an Angehörigen.
Genau.
Jetzt ist es ja so, dass der Mai, wir haben Ende Mai, wir sind gerade noch so mittendrin in so einem Aktionsmonat rund um die Krankheit. Auch ein Grund, warum ich dich jetzt im Mai eingeladen habe. Millions Missing, Millionen Fehlen ist der Titel von der Kampagne, die auch für Aufmerksamkeit gesorgt hat, mit Aktionen in München und in Berlin. Wer sind diese Millionen, die da fehlen? Das sind die Betroffenen.
Genau, Millions Missing steht praktisch für die Millionen, die fehlen, die oft aus der Gesellschaft halt einfach verschwinden, weil sie zu Hause liegen, weil sie nicht mehr raus können, am Leben teilnehmen. Und am 12. Mai ist immer internationaler ME/CFS-Tag und da gibt es weltweite Proteste. Und auch bei uns, du hast ja gerade gesagt, gab es in Halle, Berlin und München eine Woche lang diesem Jahr Proteste und Demos. Und weil viele natürlich da nicht hingehen können, schicken die im Vorfeld ihre Schuhe ein und Botschaften, die dann auf großen Plätzen ausgestellt werden.
Symbolisch für die Abwesenheit.
Symbolisch für die, die eben nicht teilnehmen können.
Und gegen wen richten sich diese Proteste? Gegen wen wird protestiert? Oder gegen was?
Eigentlich nicht gegen, sondern es wird gekämpft für Anerkennung, für eine Versorgungsstruktur, auch für Forschungsgelder, die fehlen. Also ja, auch biomedizinische Forschung und vor allem halt eine medizinische und soziale Versorgung, die ja wirklich komplett oft fehlt für Betroffene.
Du selbst warst auch, Star ist vielleicht zu viel gesagt, aber du warst im Mittelpunkt eines Fernsehbeitrags, der rund um diesen Aktionstag am 12. Mai entstanden ist, hier von Kolleginnen das BR in Würzburg gedreht wurde. Du hast es bis in die Tagesschau geschafft.
Sogar. Ja, also wir. Ich sage immer
oder
wir.
Ihr, ja.
Weil es ist wirklich, alle haben zusammengeholfen. Gerade auch ohne die Proteste denke ich nicht, dass es bis in die Tagesschau gekommen wäre. Also es freut mich auch, weil auch die ganzen Selbsthilfeorganisationen, wir helfen dann alle zusammen, gerade auch im Mai. Und ja, das war riesig für uns, in der Tagesschau zu sein, in den Tagesnachrichten. Und es wurde extrem viel berichtet. Beim BR, aber auch bei der ARD, ZDF liefen jetzt noch Beiträge. RTL war bei den Protesten. Also es gab in diesem Jahr so viel Berichterstattung wie noch nie zuvor, muss man sagen. Und das war für uns alle einfach ein Riesenerfolg und toll. Ja.
Und du auch als öffentliche Person im Internet sowieso, jetzt hast du auch noch im Fernsehen deine Rübe hingehalten.
Ja.
Was für Reaktionen kamen?
Extrem viele. Mhm. Also mein E-Mail-Postfach ist jetzt noch total am Überlaufen. Ich habe zwar schon viel beantwortet auch, aber ich glaube im Moment sind es noch 60 E-Mails und es kommen jeden Tag neu rein. Es haben sich viele, viele Betroffene gemeldet, die sich verstanden fühlen, die natürlich persönliche Fragen an mich haben, aber auch Nicht-Betroffene, die sich einfach, die aufmerksam geworden sind auf die Erkrankung, mehr zur Erkrankung wissen wollen. Und natürlich auch möglicherweise Betroffene. Also es gibt auch wirklich Leute, die sagen, hey, ich glaube, ich habe das auch, ich habe mich da erkannt in dem Fernsehbeitrag, die mich jetzt zum Beispiel fragen, wo finde ich denn jetzt einen Arzt, was mache ich denn jetzt am besten?
Ja. 60 unbeantwortete E-Mails im Posteingang. Normalerweise, ich lösche die immer so, bam, 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 weg. Für dich ist es möglicherweise eine Belastung auch. Also, ich sage jetzt mal, Kathi, als Freund auch, pass auf. Also, hast du da nicht Angst, dass dieser nächste Zusammenbruch sozusagen vorprogrammiert ist?
Ich sag mal so, es ist in einer gewissen Weise schon natürlich ein Druck da, weil man möchte den Betroffenen und man möchte den Lesern ja auch antworten und schreiben, ja. Aber ich habe für mich jetzt auch gelernt, ich habe das jetzt auch kommuniziert in den Artikeln, dass ich wirklich auch sage, hey, ich brauche Zeit gerade, ich komme da einfach nicht mehr nach. Es bringt mir ja jetzt auch nichts, wenn ich jetzt da anfange, wie wild E-Mails zu beantworten und ich bleibe dann auf der Strecke, weil dann ist irgendwann nichts mehr mit E-Mails beantworten für die nächsten Wochen vielleicht. Deswegen muss ich da jetzt einfach auch für mich schauen, dass ich erstmal meine Grenzen einhalte, gut für mich sorge. Und erst wenn ich mir helfe, das habe ich auch gelernt in der Zeit, erst muss ich mir helfen, bevor ich anderen helfen kann.
Katharina, gute Nachricht für dich. Wir haben es fast geschafft.
Das
ist, du hast gut durchgehalten. Wie geht's dir?
Ja, ich merke es jetzt schon, dass ich müde bin, dass die Konzentration nachlässt, die Beine langsam wehtun. Also ich bin dann nicht ganz unglücklich, dass es dann rum ist und dass ich mich dann hinlegen kann.
Ja. Eine Runde haben wir noch, Gesprächsrunde. Ich möchte nochmal anknüpfen an deiner Internetseite, über die wir gerade gesprochen haben. Da beschreibst du dich als Überlebenskünstlerin und Lebensgenießerin. Jetzt könnte man natürlich fragen, auf welche Weise kann man das Leben genießen, wenn einem das alte, aktive Leben weggenommen wurde durch die Erkrankung. Wie geht sowas?
Ja, ist schwierig. Also am Anfang konnte ich das auch nicht. Am Anfang war da einfach nur Trauer, Wut, Frust. Ich wollte alles machen können. Ich wollte mein altes Leben einfach wieder zurückhaben. Ja. Und es war auch ein gewisser Prozess einfach, auch loszulassen, auch zu sagen, okay, ich kann jetzt vielleicht wirklich nie mehr als Radioreporterin arbeiten, ich kann jetzt vielleicht nie wieder Fußball spielen. Das ist so ein bisschen, auch, ich sage auch immer so, ich bin ein bisschen als Person auch damit gestorben, und es war, wie wenn jemand stirbt wirklich, so ein richtiger Loslassprozess. Und erst dann ist man, oder war ich auch bereit, wieder für Neues und offen für Neues und Neues auszuprobieren. Und ich muss sagen, mittlerweile, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin mittlerweile dankbar für das, was ich erfahren habe, auch durch diese Erkrankung. Natürlich gibt es da Erlebnisse, um Gottes Willen, die möchte ich nie wieder erleben. Aber diese Erfahrungen, die ich mitgenommen habe, die machen mich zu der Person, die ich heute bin einfach. Mhm. Und ich genieße das Leben, also ich genieße, es sind Kleinigkeiten. Ich lebe viel, viel bewusster, weil es ist einfach nicht selbstverständlich mit der Erkrankung, dass du nach draußen gehst und spazieren gehst.
Also da hat sich auch das, wenn man jetzt Stichwort Lebensgenießerin, Lebensgenuss nennt, da hat sich auch das verschoben oder die Priorität verschoben.
Genau.
Und Genuss ist jetzt was anderes als vorher.
Definitiv. Mhm. Davor ist man vielleicht oder auch Erfolg überhaupt. Also früher war es ein Radiobeitrag zum Beispiel.
Ja.
Früher war es,
ein Tor beim Fußball vielleicht?
Ein Tor beim Fußball, genau. Mhm. Also das waren früher Erfolge für mich. Und jetzt ist Erfolg halt wirklich auch schon für mich, vielleicht meine Grenzen einzuhalten, gut für mich zu sorgen, mir Entspannung zu gönnen, auch vielleicht mal eine Massage oder so. Ja, also Das, wie du schon sagtest, das hat sich alles sehr, sehr verschoben. Und ich kann es halt heute auch total genießen, wirklich einfach nur rauszugehen. Überhaupt, wenn ich rausgehe, das ist für mich super. Ja, und dann genieße ich das. Und dann genieße ich kleine Blumen, die da stehen oder irgendwelche Vögel, die rumfliegen. Das wäre mir früher alles gar nicht aufgefallen. Aber ich lebe sehr, sehr viel bewusster als früher. Und das sind die kleinen Dinge oft, die es mittlerweile ausmachen.
Da fällt mir jetzt was ein. Als die ersten Schneeglöckchen draußen waren dieses Jahr, hat meine Tochter, die ist 3, hat die Schneeglöckchen gesehen und hat gesagt, oh, wie ist das Leben schön.
Ja, genau. Ja. So ist es.
Es ist so eine Rückbesinnung auf Dinge, die einem vielleicht auch mal wichtig waren, bevor andere Dinge ins Leben getreten sind und sich davor geschoben haben.
Ja, das ist auch wirklich dieses Freunde zu treffen. Früher war das dann so, ich sage es mal wirklich oft, so ein Termin im Kalender. Ne? Man kommt von der Arbeit, dann trifft man halt noch Freunde. Man war ja auch gar nicht oft bei der Sache, sondern vom Kopf her schon wieder beim Tag drauf. Was muss ich jetzt noch einkaufen vielleicht? Ach, und was steht noch an? Und ich lebe jetzt einfach viel mehr im Hier und Jetzt. Und wenn ich mit Freunden weg bin, dann genieße ich das ganz bewusst und bin da einfach dankbar für, dass ich mit denen zusammensitze, auch wenn es vielleicht nicht so lang ist, wie es jetzt früher gewesen wäre. Ja, oder ja, auch wenn ich halt oft Einschränkungen habe, vielleicht auf einer Feier viel früher gehen muss als alle anderen. Aber ich genieße dann bewusst diese Zeit, die ich habe. Das war aber auch ein Prozess. Am Anfang war dann eher so dieses, ja toll, warum muss ich jetzt gehen? Ich konnte diese, sage ich jetzt mal, wenn es jetzt 1,5, 2 Stunden waren, damals waren es eher 1 Stunde, überhaupt nicht genießen. Ich habe mich immer mit davor verglichen, ja, mit der Kathi, die ich früher mal war.
Und jetzt kannst du es genießen, vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zu den Schwerstbetroffenen, denen sowas überhaupt nicht mehr bleibt.
Genau.
Was vielleicht überraschen mag, auf deiner Internetseite berichtest du auch von Reisen, die du unternimmst. Und das sind jetzt keine Reisen zum nächsten Supermarkt, was ja auch manchmal ein Problem sein kann, sondern das sind Reisen nach Neuseeland und Irland.
Ja.
Da werden jetzt manche sagen da draußen, so schlimm kann es nicht sein. Reisen und CFS, wie passt das zusammen?
Ist extrem schwierig, so muss man es gleich mal sagen. Für mich war irgendwann der Punkt da habe ich gesagt, es ist mir jetzt völlig egal, was passiert, ich muss hier einfach raus. Und es war immer ein großer Traum für mich, nach Neuseeland zu fliegen. Ich konnte zu dem Zeitpunkt so 2 Kilometer am Tag, über den Tag verteilt laufen. Es ging mir wieder etwas besser. Und ich habe gesagt, ich mache das jetzt einfach. Hat aber bedeutet, monatelange Vorbereitungen, allein Versicherung, Krankenkasse, Medikamente. Das Gepäck ist schon ein Riesenproblem. Ich musste mich beschränken auf wirklich ganz wenig, auf einen ganz leichten kleinen Koffer und einen Rucksack. Und dann extrem viel Planung. Also ich habe die ersten 2, 3 Wochen davor total durchgeplant. Wie komme ich von wo nach wo? Wo schlafe ich? Also ich habe da mit Google Maps wirklich auch geguckt, wie lang sind die Strecken, weil ich ja nur eine begrenzte Strecken laufen kann einfach. Da war alles detailliert durchgeplant. Und auch zum Beispiel am Flughafen, da nutze ich dann immer den Mobilitätsservice, der mich dann praktisch vom Schalter zum Gate fährt, weil allein schon diese Strecke damals wäre praktisch schon meine Tagesenergie aufgebraucht gewesen. So. Also es ist extrem viel Orga und Planung gewesen und auch aber auch Hilfe annehmen von außen wirklich. Ja.
Wie waren denn die Reaktionen auf auf deine Reisepläne im Bekanntenkreis? Ich könnte mir jetzt vorstellen, da haben manche gedacht, du spinnst.
Ja, also meine Familie und Freunde dachten einfach, ich mache Scherze. Haben gedacht, ja klar, also du bist ja vor allem, weil ich gesagt habe, ich möchte allein verreisen.
Mhm.
Und meine Eltern waren damals auch erst sehr besorgt. Und auch Freunde, die gesagt haben, nee, du musst uns jeden Tag mindestens schreiben, wie es dir geht. Und die sich richtig Sorgen gemacht haben auch. Nachdem ich dann aber auch erzählt habe, wie sehr ich das plane. Ich habe dann auch mit Selbsthilfeorganisationen im Vorfeld dort Kontakt aufgenommen, die mir gesagt haben, hey, wenn was ist, wir holen dich, ist kein Problem. Wir haben überall Leute. Ich habe geguckt, wo gibt's Ärzte. Ich habe geschaut, so gut wie möglich den Worst Case, wenn es mich wirklich richtig zerlegt. Und ich muss sagen, nach der Anreise hat es mich richtig zerlegt und ich habe 3 Wochen gebraucht, um wieder aufs Level zu kommen. Also die ersten 3 Wochen waren auch nicht Urlaub, wie sich das viele vorstellen, sondern eher Bootcamp, so muss man sagen. Da konnte ich noch so genau planen, zum Beispiel, dass der Supermarkt direkt gleich am Hotel ist. Das waren riesen Malls und ich konnte einen Gang vor und einen Gang zurücklaufen. Ich habe einfach mitgenommen, was geht an Essen. Da ging es nicht darum, auf was hast du Bock, sondern einfach was Essbares zu haben.
Was hast du für Pläne? Reisepläne?
Jetzt geht es erstmal nach Oberbayern mit einer Freundin in die Nähe von Rosenheim. Einfach in die Natur ein bisschen relaxen. Also
vielleicht auch ein bisschen runterkommen nach der Sendung jetzt und nach diesem ganzen Medienrummel in dem Aktionsmonat.
Ja. Genau.
schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft, in die ungewisse Zukunft. Wie groß ist deine Hoffnung, wieder ja, ganz gesund zu werden?
Also die Hoffnung ist immer da. Die war auch bei mir immer da. Und nachdem ich gesehen habe, oder ja, wie es mir jetzt geht, ich bin unheimlich dankbar für das Level, das ich wirklich gerade habe und den Gesundheitszustand. Selbst wenn es so bleiben wird, sage ich, könnte ich für mich einfach ein selbstbestimmtes und auch ein erfülltes Leben führen. Natürlich, klar, wäre ich gern wieder so weit gesund, dass ich vielleicht auch wieder Fußball spielen könnte, wirklich. Und wenn es nur 5 bis 10 Minuten wären, aber das ist so ein Traum von mir. Oder auch mit meinem Patenkind in den Zoo zu gehen, ohne dafür einen Rollstuhl zu brauchen. Das sind wirklich auch so Ziele, die mich motivieren, einfach weiterzumachen.
2 Stunden rund um die Erkrankung. ME-CFS, das chronische Erschöpfungs- und Müdigkeitssyndrom. Jetzt fängt es bei mir auch an mit der Konzentration. Das war das Thema heute bei BR Heimat. Habe die Ehre. Mit meinem Gast Katharina Herr, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Ja, ich hoffe inständig, dass da kein Zusammenbruch kommt, kein Crash folgt nach unseren 2 Stunden. Ihnen da draußen besten Dank fürs Zuhören. Meinem Studiotechniker Christian Falk, danke für die Unterstützung. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Ade aus dem BR-Studio Würzburg, sagt Jochen Wopser. Machen Sie es gut.